Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Heidi, eine frisch gebackene Scheincoachin. Und Selbstoptimierung loslassen kannst und wie dir das beim Abnehmen hilft, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer wirklich sehr inspirierenden Frau, der lieben Heidi, die mittlerweile auch Coach für emotionales Essen ist. Und wir werden darüber sprechen, wie wir uns aus Perfektionismus und Selbstoptimierung befreien können. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, was wahrscheinlich sehr viele von euch Hörern auch betrifft. Und ja, ich freue mich total, euch das Interview gleich vorspielen zu können. Davor wollte ich noch mal eine letzte Erinnerung raushauen, weil wir treffen uns live am 21. Das ist diese Woche Donnerstag, also in 2 Tagen um 20 Uhr zu meinem Wunder-Workshop, wie du in 5 Schritten dein Wunschgewicht manifestierst und dein Unterbewusstsein auf Abnehmen programmierst. Und noch könnt ihr euch unverbindlich und natürlich kostenfrei anmelden über den Link in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen, dort findet ihr mich unter Julia_Scheincoaching. Und falls sie ja auch davon träumt, als Coach für emotionales Essen zu arbeiten, so wie es die liebe Heidi tut mittlerweile und auch ich, dann könnt ihr euch immer noch bewerben für den Start der Ausbildung Ende Oktober diesen Jahres. Schaut da einfach mal auf meiner Webseite auch vorbei unter dem Reiter Ausbildung. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Genau, und dann möchte ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und sage, liebe Heidi, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Ja, ich bin Heidi, ich lebe hier in Bayern in der Nähe von Rosenheim. Ich bin jetzt 58 Jahre alt und ich würde mal sagen, was mein Leben so bisher geprägt hat, ist in erster Linie Veränderung. Ich bin ein super neugieriger Mensch. Ich habe sehr lange freiberuflich gearbeitet in meinem Leben und auch da viele unterschiedliche Dinge gemacht. Bin tatsächlich mit 50 in die erste Festanstellung gegangen und bin jetzt nochmal auf dem Weg in eine neue Richtung und freue mich sehr, da ab 1. August nochmal ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und die Julia, mit der ich heute spreche, ist nicht ganz unbeteiligt daran, würde ich mal sagen.
Ja, so schön. Ja, du hast ja gerade erfolgreich die Ausbildung zum Scheincoach absolviert. Und ich fange ja die Interviews meistens so an, dass wir ein bisschen in die Vergangenheit reisen und mal schauen, wie so deine Reise bis zu diesem Punkt, du hast gesagt, du bist jetzt 58, ne, und hast dich da nochmal entschieden, nochmal was Neues zu machen, in eine neue Richtung zu gehen und ja, Coach für emotionales Essen zu werden. Und da wäre die erste Frage, wie ist denn dein Bezug zum Essen gewesen in der Vergangenheit, also wie oder auch deine Beziehung zu deinem Körper oder eben auch zu deinem Essverhalten?
Ja, also ich denke, meine Beziehung zu meinem Essverhalten und zu meinem Körper, die ist, seit ich mich bewusst erinnern kann, eigentlich schon schwierig. Und ich denke, ich weiß, ich habe ja im Rahmen des Programms und auch anderer Selbstreflexion, bin ich dann nochmal so in mich gegangen und habe überlegt, seit wann das eigentlich so ist. Aber ich glaube, ich bin da wirklich schon mit 11, 12 oder seit ich 11 oder 12 bin, doch sehr stark mit beschäftigt gewesen. Immer mal phasenweise stark, phasenweise weniger. Aber durchaus so, dass ich da auch bereits in Therapie war. Ich denke mal, da war ich so Mitte 20 irgendwann. Und habe immer viele Möglichkeiten probiert und auch Fortschritte gemacht. Ich habe das immer besser verstanden. Aber so richtig Klick hat es tatsächlich erst sehr, sehr spät gemacht. Und ich habe, bevor ich jetzt die Ausbildung begonnen habe, auch das Lifestyle-Schlank-Programm bei dir angefangen, Julia, und zwar im August im gleichen Jahr. Und ich bin da über was gestolpert, was mir doch nochmal die Augen geöffnet hat. Ich habe sehr klar festgestellt, dass das, was mein Essverhalten da oben drauf ist, nicht die Diagnose ist. Oder da kann ich mich, glaube ich, noch den Rest meines Lebens dran abarbeiten, sondern ich habe einfach gemerkt, dass es ja wirklich nur ein Symptom ist von was, was einfach doch deutlich tiefer liegt. Und diese Beschäftigung auch nochmal, sich ja alte Glaubenssätze anzugucken und das Thema der Schutzstrategien, das ist was, ja, wo ich dann sehr intensiv mit gearbeitet habe. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, das ist so meine Vergangenheit.
Sehr spannend. Ich hätte gleich nochmal eine Einstiegsfrage. Also ich
Ja.
bin super gespannt. Thema Glaubenssätze. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß ja, mein Lieblingsthema. Gleich nochmal tiefer einsteigen. Aber davor, du hast gesagt, mit 11, 12 hat das bereits begonnen. Können wir da nochmal so ein bisschen einsteigen? Wie sah das denn aus? Also was genau? Also wie bist du mit dem Essen umgegangen oder mit deinem Körper? Oder was war die Problematik damals?
Ja, ich glaube, es gab einfach ein paar Dinge, die bei mir ungünstig zusammengefallen sind. Und es sind, glaube ich, gar nicht so wirklich hart. Also ich habe kein Mobbing oder irgendwie sowas erlebt oder bin mit meiner Figur nicht irgendwie stark aufgezogen worden, sondern ich glaube, Essen hat für mich einfach auf der einen Seite eine Zusatzfunktion gehabt. Bei uns zu Hause war es oft sehr anstrengend und auch nicht immer so unheimlich fröhlich und mit viel Leichtigkeit behaftet. Und tatsächlich habe ich für mich irgendwann den Weg in die Imbissbude auf dem Weg von der Schule nach Hause als eine Art Pause eingebaut, einen Raum, wo ich Ruhe hatte, wo ich für mich sein konnte, so komisch das in der Rückbetrachtung klingt. Ist es aber einfach so gewesen, dass es für mich ja einfach nochmal so ein Abstand zwischen Schule und zu Hause war. Und ganz witzig ist ja eigentlich, ja, dass Starbucks sowas jetzt für Marketing nutzt. Ne? Die haben genau dieses System erkannt, dass ich dann doch offensichtlich nicht die Einzige bin, die so ein Bedürfnis hat. Aber das ist tatsächlich damals der Anlass, also einer der Anlässe gewesen. Und dann hat sich es, glaube ich, unglücklich verquickt. Ich habe immer schon sehr dicke Waden gehabt, würde ich mal sagen. Und die haben mich immer gestört, aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass die einfach ja einen genetischen, die haben wirklich einen genetischen Faktor, ja. Da hätte ich mich tothungern können, aber ich habe mich permanent verglichen mit den gazellenartigen Freundinnen. Ja, mein Freundeskreis war tatsächlich auch sehr schlank, eigentlich immer, soweit ich zurückdenken kann. Und ich habe mich da eben auch sehr, sehr stark verglichen. Also dieses vergleichende Element ist ein weiterer Faktor, der dann mit reingekommen ist. Ja.
Und dann hast du also vermehrt, also einfach viel ungesund gegessen, weil du Imbissbude sagst. Und warst du auch tatsächlich übergewichtig oder hattest du einfach nur durch die Waden das Gefühl, warst unzufrieden mit deinem Körper oder wie sah das aus?
Genau, ich war nie richtig übergewichtig, ne? Das war dann das, glaube ich, was man so pummelig nennt. Aber ich war sehr verzweifelt darüber. Und ich weiß, dass ich mir damals, und meine Mutter ist dann drüber gestolpert, ich habe mir tatsächlich, damals gab es so Algenschlankbäder, die wurden in der Zeitung inseriert. Und ich habe versucht, sowas so eine Anzeige in der Zeitung gedruckt damals noch zu bestellen. Und da ist meine Mutter irgendwie drüber gestolpert und hat, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, dass ich dann ein Thema irgendwie habe. Und hat dann tatsächlich, weiß ich nicht, da war ich glaube ich so 12 oder 13, mir zuliebe mit mir die erste Brigitte-Diät gemacht. Und das hat dann in der Form auch geholfen. Das hat bloß leider überhaupt nichts an meinem Selbstbild verändert. Ja, und in deinem Programm kommt ja vor, dass dieses Verhalten ja auch für irgendwas gut ist. Und ich glaube, für mich war das Essen damals ja eine Kompensation für viele Gefühle, die ich nicht zeigen wollte oder konnte. Ich würde mal sagen, damals habe ich die noch empfunden und jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren ist mir klar geworden, dass ich viele Gefühle wirklich nicht mehr fühle, ne? Und das ist jetzt was, was ich eben in den letzten Jahren und auch ja durch das Programm und Arbeit mit mir selber einfach Gott sei Dank wieder verändert hat. Also ich habe da viel mehr ja, Spielraum wieder zurückbekommen in mein Leben, wofür ich sehr dankbar bin. Ja.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, das ist ja auch, ne, es ist ja auch irgendwie logisch, dass wenn man dann eben das Essen nutzt, um bestimmte Gefühle nicht zu fühlen, dass man sich ja dann auch entwöhnt, ne? Und jedes Mal, wenn halt das Gefühl nur leicht aufkommt, dann unterbricht man das ja gleich wieder durch das Essen. Und das geht ja vielen so, ne? Das ist ja auch bei Leib sei schlank, unser erster Schritt ist ja immer, ne, Gefühle fühlen. Und benennen und die Botschaft dahinter und da, also wie viele tausende Fragen ich da immer bekomme, Julia, ich fühle nichts, ich weiß
Ja.
nicht, Gefühle, ne? Das ist ja auch logisch. Dazu dient ja das Essen, ne? Du hast ja eben von Zusatzfunktionen
Ja.
gesprochen und das ist halt das Betäuben, Verdrängen
Ja.
ist eben ein Teil davon. Was hat dir denn geholfen, weil du jetzt gerade gesagt hast, in den letzten 2, 3 Jahren, da springen wir jetzt zwar noch mal ein bisschen nach vorne, ich will gleich noch mal nach hinten, aber trotzdem, das passt jetzt und interessiert mich einfach, weil du gesagt hast, in den letzten 2, 3 Jahren bist du da wieder ja, dir da näher gekommen oder deinen Gefühlen näher gekommen. Was würdest du sagen, was na, auch für alle, denen es vielleicht ähnlich geht, die sagen, ich weiß gar nicht so richtig, was ich fühle oder ich habe vielleicht auch große Angst, diese Gefühle überhaupt zu fühlen oder zuzulassen. Was hat dir geholfen?
Ja, ich kann das auch mit der Angst ganz gut nachvollziehen, muss ich sagen. Also mir ist es tatsächlich so gegangen, dass sich Gefühle sehr massiv gezeigt haben dann. Ja, ich bin jemand gewesen, der dann auf einmal sehr dünnhäutig geworden ist. Ich bin auf einmal explodiert in Situationen, wo ich mir dachte, ups, was ist denn jetzt los? Und das, bei mir ist es tatsächlich schon so weit gewesen, dass ich einfach auch ja, in meinem Freundeskreis und so einfach mir gemerkt habe, okay, ich reagiere hier irgendwie komplett unangemessen. Also hier ist irgendwas falsch verdrahtet, würde ich mal sagen, ja. Das sind dann, denke ich, schon auch so Schutzstrategien in gewisser Art und Weise, die da anspringen. Und was mir dann geholfen hat, ist tatsächlich, ja, da genauer hinzugucken und tatsächlich auch körperlich reinzuspüren. Jetzt hast ja auch du in deinem Programm, hast du schon gesagt, so eine Liste, wo man sich mal mit Gefühlen wieder in Verbindung bringen kann, überhaupt, um zu sehen, was da ist. Es gibt tatsächlich für Kinder so kleine Gefühlskärtchen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich habe tatsächlich auf dieser Stufe wieder angefangen, mal zu gucken, was gibt es da, ne? Und tatsächlich ist, denke ich, das, was bei mir ein großes Thema war, schlichtweg Traurigkeit. Und was weiteres, was damit verbunden war, war Grenzen zu setzen. Ja. Also ich habe nicht gut Grenzen setzen können. Und das ist eigentlich dann ziemlich schnell klar geworden, aber es ist nicht so schnell abgeschafft, würde ich mal sagen, wie es einem klar wird, ne? Weil die Gefühle müssen einfach, ist ein Prozess, der hinterherkommen muss. Und diese Veränderung, ich springe so ein bisschen quer, du musst es vielleicht wieder strukturieren. Das kannst du ja ganz gut. Wie das zusammenhängt. Also es springt zwischen diesen Bereichen so hin und her, ne? Dieser Selbstzweifel, den ich habe, oder ein Selbstwert, der dann gepaart ist eben mit einem sehr, sehr starken Perfektionismus, der natürlich auch irgendwann zu einer Überlastung führt, die einen sehr dünnhäutig macht, würde ich es jetzt mal kurz zusammenfassen. Und das ist wie so ein Loop, der dann läuft. Und diese Selbstzweifel waren eben bei mir immer ganz, ganz stark dann mit meiner Figur und meinem Essverhalten verknüpft, ne? Also ich habe das dann immer. Ich habe dann tagelang wirklich über mein Essen nachgedacht und was ich sicherlich früher schon gelernt habe, ist, mich nicht mehr selber zu bestrafen mit Essensentzug, aber das stoppt die Gedankenspirale nicht. Ne? Der Ausstieg da für mich jetzt, oder was mir halt wirklich geholfen hat, war mich hartnäckig sozusagen nicht mehr auf das Essen als Hauptproblem zu konzentrieren, sondern zu schauen, was liegt unten drunter. Ja.
Ja, sehr weise. Aber das ist
Ja.
eben auch ein Weg und ja auch nicht eben auch sehr mutig und ja auch nicht der einfachste, ne? Da wirklich dahinter zu blicken. Und du hast jetzt ja ein paar Dinge genannt, wo ich denke, dass die Hörer sich da viele auch wiederfinden. Ne? Also Thema Grenzen setzen ist, glaube ich, für die allermeisten ein großes Thema und sagst ja auch nicht so leicht umzusetzen. Und das ist ja auch eine Erklärung dafür, dass du sagst, ne, ich explodiere dann manchmal oder reagiere unangemessen, ne? Weil man ja dann so eine Art auch Rabattmarkenheft, sage ich
Ja,
immer,
genau.
führt, ne?
Ja.
So. Und halt sammelt und sammelt und ja, irgendwie auch ja, in sich hineinfrisst, sage ich mal. Und irgendwann mal kommt es dann halt an irgendeiner Stelle, kommt es fast zum Überlaufen und dann kommt es halt ne, geballt auf einmal hoch. Und da ist ja eben auch so die Herangehensweise, dass man das halt wirklich übt in kleinen Schritten. Ne? Also erstmal muss man sich ja, wenn es ums Thema Grenzen setzen geht, bewusst sein, was sind überhaupt meine Grenzen, ne? Oder was sind auch meine Bedürfnisse. Da fängt es ja schon an. Du hast ja eben gesagt, ne,
Genau.
so gar nicht mehr so verbunden mit deinen Gefühlen zu sein, bedeutet ja auch, dass man auch mit seinen Bedürfnissen nicht mehr so sehr verbunden ist. Man
Ja.
ist so oft übergangen hat und dann ist man ja auch wie so ein Fähnchen im Wind und denkt immer, ja, mache ich noch oder ja und so. Aber innerlich irgendwas sagt einem so, nee, ne? Und da kommen natürlich auch dann auch Wutgefühle auf und dann ja zu einem gewissen Grad und dann ja irgendwann explodiert man und das Gegenüber guckt einen an und denkt, was ist mit der jetzt los, ne? Weil es ja vielleicht die Situation jetzt nicht wirklich hergibt, aber wenn man sehen würde, was sich so alles angestaut hat, ja, dann könnte man das besser nachvollziehen, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben lernt, im Kleinen das wirklich zu üben, erstmal ja, wieder einen Zugang zu sich zu finden, sich zu sortieren, sich zu überlegen, ne, was will ich überhaupt, was brauche ich, ne, wo werden meine Grenzen regelmäßig übergangen, ne, oder wo lasse ich sie übergehen. Ne? Das ist
Ja.
ja eigentlich auch das, dass es ja viele Menschen auch gar nicht absichtlich machen, sondern da ja auch im Dunkeln tappen, ne, solange sie es nicht wissen. Hast du da so Beispiele aus dem Alltag, wo du angefangen hast, bessere Grenzen zu setzen oder auch, ne, überhaupt dir Gedanken zu machen, was sind überhaupt meine Grenzen oder meine Bedürfnisse?
Genau. Ja, das ist super interessant, dass du es so beschreibst, ne? Ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt 58, da konnte man echt lange sammeln, ne? Und auch so einige Muster schön tief eingraben. Bin tatsächlich jemand, der eigentlich nicht über seine eigenen Bedürfnisse nachgedacht hat, ne? Wenn das für mich mal so grob gepasst hat, dann war ich eigentlich immer bei allem dabei. Und das hat mich eben auch, ja, ganz viele Jahre ist mir das A nicht bewusst gewesen, aber zu dem Zeitpunkt hat es mich auch nicht bewusst belastet, ne? Aber ich habe irgendwie dann doch Stücke von mir verloren, würde ich so jetzt mal sagen. Ja, aber ich habe nicht mehr gewusst, was meine Bedürfnisse sind. Und das war was, was mich mit am meisten erschreckt hat. Ne? Wenn jemand zu mir gesagt hat, ja, jetzt träum dich doch mal, wie müsste denn alles sein? Oder ne, wie sieht denn dein Idealleben aus? Bin ich wirklich da gestanden und habe mir gedacht, oh hoppla, weiß ich eigentlich gar nicht. Ja? Ich mache dies gerne und das gerne und das mache ich eigentlich auch ganz gerne. Aber ich habe mich sehr schwer entscheiden können, was mir wirklich wichtig ist, ne? Weil ich immer die anderen sofort mit im Blick hatte. Das ist, glaube ich, auch was, was nicht so selten ist, oder zumindest kenne ich das von Freundinnen auch.
Ja.
Und ich habe sozusagen auch den Sinn in diesen Grenzen setzen gar nicht gesehen, weil ich eigentlich ein sehr offener Mensch bin und ich habe auch mal so ein bisschen Sorge gehabt, irgendwas zu verpassen oder auch jemanden zu verprellen. Am Ende, ich tauche jetzt immer wieder so ein bisschen in die Tiefe ab, weil ich mich auch mit der Tiefe so viel beschäftigt habe, ne? Dass
Würde ich
das
gerne.
auf einmal dann wirklich auch so ein, ja, dass das das ist da so Bindung und Autonomie, dass das menschliche Grundbedürfnisse sind. Da habe ich mich vorher echt nicht mit beschäftigt. Ich war immer ein super freiheitsliebender, ich glaube auch super autonomer Mensch, dass ich doch vielleicht so ein Problem damit habe, abgelehnt zu werden oder so Verlustängste von Bindungen habe. Das ist mir eben auch erst sehr, sehr spät eigentlich klar geworden, ja. Und das macht natürlich dieses Abgrenzen nicht einfach, wenn man eigentlich immer sich nicht abgegrenzt hat, weil man vielleicht doch im Inneren eben Sorge hatte, ich bin nicht gut genug, dass mich die Leute, wenn ich jetzt meine Meinung äußere oder auch nur wünsche, dass das überhaupt erlaubt ist, ja. Und das ist jetzt nichts, was ich irgendwie hart anerzogen bekommen hätte, ne? Dass ich nichts zähle, sondern es hat sich, glaube ich, einfach so zusammengepuzzelt in meinem Leben. Und ich bin da sehr bereitwillig, ja, habe ich da meine Grenzen nicht gezeigt, ja. Und wenn man jetzt dann anfängt, Grenzen zu zeigen, dann habe ich gar nicht mit Grenzen angefangen, sondern ich habe mir überhaupt erst mal erlaubt, Wünsche zu äußern oder auch zu sagen, sorry, oder muss ich gerade mal drüber nachdenken. Aber ich bin tatsächlich jemand gewesen, der hat schon dabei Schuldgefühle gehabt. Das klärt vielleicht noch mal so ein bisschen auch die Dimension da drin und warum ich jetzt auch sage, ich bin da über jeden kleinen Schritt total froh, ja. Also ich hadere jetzt nicht damit, dass das irgendwie so lange dauert, sondern ich glaube, mein Mantra, was ich da mitgenommen habe aus der ganzen Geschichte, ist, ich darf mir Zeit lassen, meinen Weg zu finden, ja.
Ja, so schön. Ja, so wichtig auch. Und eben, es ist ja auch nicht der Weg, der hört ja nicht auf, ne? Also wir haben ja immer so das Gefühl, ja, wann kommen wir endlich an? Und die Wahrheit ist nie, ne? Also, und das müsst, also, oder was heißt nie? Irgendwann sterben wir halt, aber solange wir leben, gibt es ja immer noch mehr zu lernen, noch mehr zu entdecken, noch mehr zu erfahren über uns selber. Und das ist ja auch ein schöner Prozess. Und deswegen finde ich auch so diesen Zielgedanken, ich muss irgendwann an, bin ich geheilt und fertig. Und ne, das macht ja auch wieder Druck. Und es ist auch total unrealistisch, weil, ne, wenn haben wir ein Thema irgendwie gelöst, dann ist Kapazität, um wieder ein nächstes Thema näher betrachten zu können und daran zu arbeiten. Und das, ja, Arbeiten ist auch so, ich sage das so oft, dieses Wort, weil bei mir ist das irgendwie nicht so negativ behaftet, aber Mir ist letztens mal aufgefallen, dass ich, oder habe ich mir auch gedacht, so, wenn ich so oft arbeiten sage, dann hört sich das für die Menschen vielleicht auch irgendwie negativ an. Aber ja, bei mir persönlich ist Arbeit nicht negativ behaftet, deswegen nutze ich es so oft. Ich weiß gar nicht, hast du eine Idee, was man sagen könnte statt Arbeit?
Ich habe tatsächlich keine Idee und ich bin zwiegespalten dazu. Ich finde zwei Sachen ganz spannend, die du gerade gesagt hast. Das mit dem an sich arbeiten, das empfinde ich schon auch so. Und da muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man mit seiner Selbstoptimierung nicht zu weit geht. Das ist ein bisschen mein Thema auch, weil ich habe mir irgendwann wahnsinnig viele Fachbücher gekauft und hier noch optimieren und da noch eine Tiny Habit und nochmal meine Persönlichkeitstypen anschauen und mal gucken und so. Und da kann man sich auch ja komplett drin verlieren, ne? Von daher glaube ich, es ist schon ganz gut, oder mein Ziel oder mein Wunsch dabei ist eigentlich wieder eher frei zu werden von meiner permanenten inneren Beschäftigung mit mir selbst, oder die Wahlfreiheit zu haben sozusagen. Quält mich das jetzt noch so sehr, dass ich da so zu viel Zeit investieren muss oder nicht? Aber zu einem großen Teil macht es mir natürlich auch Spaß. Es kommt, glaube ich, einfach darauf an, wie hoch der Leidensdruck ist. Und ich glaube, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es einfach eine Weiterentwicklung, wo man immer wieder was Neues entdeckt. Aber manche Phasen, also als das für mich so angefangen hat, oder als der Essdruck dann auch so hoch war, da war das auch Arbeit, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich gerne darauf verzichtet. Aber sie ist notwendig in dem Fall, ne? Also ja, würde ich sagen, für mich war sie auf jeden Fall notwendig.
Ja, klar, wenn man in den Phasen, in den intensiven Phasen, ne? Also ich sehe das genauso wie du, dass viele sich ja auch verrennen, eben, das ist
Ja.
ja dann auch eine Kompensation, ne? Also sich alles erklären zu wollen, alles verstehen zu wollen, alles, ne? Und da auch sich zu optimieren wollen, perfekt werden zu wollen. Wenn man eh diesen Perfektionismus in sich trägt, dann kann man natürlich auch Persönlichkeitsentwicklungen oder ne, diese Themen perfektionieren.
Genau.
Und dann verfehlen sie ja auch wieder den eigentlichen Sinn, weil auch da gibt es natürlich kein Perfekt. Das wollte ich eigentlich auch damit sagen, ne?
Ja,
Dass
genau. Ja.
es eben kein Ankommen gibt in dem Sinne, dass
Ja.
irgendwann sind wir perfekt. Nee, sind wir halt nie. Und ich
Und
glaube,
werden wir auch nicht, genau.
genau, und
Und ich habe,
so.
mir fällt da gerade, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das ist eine Skulptur tatsächlich von Namjoon Paik. Die habe ich vor ganz, ganz langer Zeit in New York gesehen, und die heißt If Too Perfect, lieber Gott böse. Und das ist ein koreanischer Künstler, und es ist wirklich auch eine sehr schöne Arbeit, finde ich, ne? Also egal, ob man gläubig ist oder nicht, aber da ist schon was dran.
Ja, spannend, nee, kenne ich nicht.
Aha. Und
Kann
der
ich.
Perfektionismus, also der ist das, der mir tatsächlich auch bei der Arbeit mit deinem Programm eben sehr früh ins Auge gesprungen ist. Oder nicht nur ins Auge, sondern mal so richtig, ne, so plopp, steht er wieder da. Und da ist mir noch was aufgefallen. Also ich habe eben immer wunderbar funktioniert, ne? Deshalb, also für andere und in meinem Umfeld, und ich habe super gearbeitet und alles lief, ne? Aber irgendwas in mir ist eben auf der Strecke geblieben. Und ich habe irgendwann mal ein Coaching gebucht gehabt. Da war ich auch zwischen zwei Jobwechseln. Und da hat die Janne, hieß sie damals, hat sie mir gesagt: Du hast ja jetzt 3 Monate frei, schick deine Perfektionistin doch mal ins Sabbatical, ne? Und das klingt jetzt so humorvoll. Die hat mir die auch noch ganz freundlich auf so einem Flipchart gemalt. Und dann habe ich was gemerkt bei mir. Dann habe ich gesagt: Nee, du, ich kann die nicht ins Sabbatical. Und ich habe das tot ernst gemeint, ne? Ich kann heute drüber lachen, aber damals habe ich gesagt: Ich kann die nicht ins Sabbatical schicken. Ich weiß nicht, ob die in 3 Monaten wiederkommt. Und ich brauche die zum Arbeiten.
Ja, klar.
Und ja, ist ja, ne, im Grunde genommen ist ja das absurd, aber tatsächlich habe ich eben 4 Wochen, bevor ich den neuen Job angefangen habe, mich auf meinen neuen Job vorbereitet, ja. Und das war unbezahlte Freizeit. Das hätte ich nicht machen müssen, ne? Aber es ist, ich habe mich echt schwer getan, es abzuschalten. Und ich, ja, und finde es schon spannend, was das für eine Bedeutung hat, ne? Und ich kann heute drüber lachen, aber ich weiß auch, dass es ein Sparringspartner bleibt, ne? Wie du gesagt hast, das ist nie so ganz abgeschlossen. Aber dazwischen liegen eben Möglichkeiten, die sich mir jetzt aufgetan haben, ne? Eben Wünsche zu äußern, oder eben mir Pausen zu verschaffen, mich um mich zu kümmern, zu gucken, was ist ein Ausgleich, oder wo muss ich mich vielleicht auch mal hart zwingen, eine 80-20-Regel zu machen von der Qualität.
Ja, total wichtig und eher eben auch so dieses eben ist achtsam damit umgehen, ne? Zu wissen eben die ist jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag ständig an meiner Seite, aber die ist auch bereit jederzeit wieder zurückzukommen, ne? Und dass man da halt eben achtsam mit sich ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man dazu veranlagt ist, so Grundstrukturen, sag ich mal, wie Perfektionismus, ne? Ist ja auch eine Schutzstrategie. die sind ja so tief verankert. Und wenn wir die, ne, du hast gesagt, du bist jetzt 58 und die hat dich dein Leben lang begleitet. Und das Ding ist ja, wie bei allem, nichts ist ja nur gut oder schlecht. Die hat dir ja auch viel Gutes
Ja.
ermöglicht, ne? Weil du dadurch konntest du halt performen und hast einen guten Job gemacht, hast Anerkennung bekommen und so weiter. Dann ist ja noch schwerer, ne? Wenn jetzt was nur irgendwie negativ ist, dann selbst dann ist es irgendwie manchmal schwierig
Ja.
zu legen. Aber wenn es natürlich auch noch Vorteile bringt, die ja wichtig für uns sind, weil du hast ja auch von Überbindungen gesprochen und so weiter, ne? Also gesehen ge zu werden von anderen, anerkannt zu werden, irgendwie. Das hat ja auch viel mit dem Wunsch nach Bindung zu tun und dem Bedürfnis, was auch eins unserem Grundbedürfnis ist, das Bedürfnis nach Anerkennung. Ja, sonst würden wir uns nicht fortpflanzen oder sonst irgendwas, wenn wir
Ja.
das nicht so tief in uns haben. Und deswegen, ja, solche Strategien wirklich loszulassen, also kann ich total nachvollziehen, dass du da denkst, so, nee, kann ich nicht in, also kann wahrscheinlich auch jeder Hörer, der gerade zuhört und auch perfektionistisch ist, ne, das ist ja Halt, das ist Kontrolle, das ist das, und das ist auch Teil deines Selbstbildes, ja. Also, ne, wenn du jetzt auf einmal nicht mehr die Heidi gewesen wärst, die alles immer super toll macht, ne, sondern ah, die Heidi, die Verpeilte oder so, ne,
Genau.
da würden wahrscheinlich heute noch dir gleich die Haare zu Berge stehen, hörst, ne? Also, das ist ja menschlich, aber eben auch zu sehen, eben auch diese Strategie hat gute Seiten und die muss ja auch nicht komplett gehen. Die hat, ne, nur dosierter eingesetzt
Ja.
oder zielorientierter eingesetzt und vielleicht eben nicht in jedem Bereich. Und du hast vorhin gesagt, dass dir da das Programm geholfen hat, da drauf zu kommen oder da was zu lösen.
Ja.
Inwiefern?
Ja, das sind tatsächlich auf der einen Seite die Schutzstrategien gewesen, aber es sind auch unterschiedliche Punkte nochmal gewesen. Auch zum Beispiel die Gewohnheiten und das für mich nochmal klar zu kriegen im Programm. Ne? Also es gibt, also man kann ja aus unterschiedlichen emotionalen Gründen essen oder es können einfach nur, ich sage jetzt mal, blöde Angewohnheiten sein, warum man isst oder wie kommt man in gute Routinen oder gute Gewohnheiten. Und das taucht gerade auch noch mal so bei mir auf, weil du mir da in deinem Programm, das war tatsächlich noch in dem Lifestyle-Schlank-Programm, sehr auf die Sprünge geholfen hast. Da habe ich irgendwie so rumgenörgelt an den Gewohnheiten, ne? Weil ich gesagt habe, boah, ich bin aber jemand, ich will Abwechslung, ne? Ich will doch jetzt nicht wissen, was ich morgen oder übermorgen frühstücke und so. Du hast aber das Kapitel Gewohnheiten und was zu einem passen muss in diesem Lifestyle-Schlankplan nochmal mit einem ganz neuen Blickwinkel für mich gesehen. Ne? Ich habe auch da schon meinen Perfektionismus so angehabt, dass ich dann gedacht habe, okay, die einen Leute, ne, die machen morgen schon Mundspülung, Yoga, noch eine Morgenroutine mit Meditation, am besten noch mit Zazen und noch ein bisschen Joggen vorneweg und dann gehen die irgendwie munter frisch in die Arbeit. Und ich habe das tatsächlich als einen Maßstab für mich gesehen, solche Gewohnheiten bestenfalls etablieren zu können. Und ich glaube, ich habe dir das damals in die Fragenbox gequatscht, auf die Fragenbox gequatscht oder geschrieben. Und ich habe auch gesagt, dass ich Gewohnheiten spießig finde und so. Und dann
Ja,
hast du
ich
mir so,
erinnere mich sogar, ja.
ja, da hast du mir so ein bisschen die Augen geöffnet, ne, und hast gesagt, naja, also es ist eben die Frage sozusagen, was passt. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich zum Beispiel früher, also die ganze Zeit während dem Studium, ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der auf die letzte Minute gearbeitet hat, aber als ich zum ersten Mal gegründet habe, also ich war ja schon mal selbstständig als Projektmanagerin, als ich da gegründet habe und da haben wir auch, jetzt habe ich auch noch eine andere Firma gegründet, da war ich so begeistert von meiner Arbeit und morgens das Erste, was ich gemacht habe, ich bin arbeiten gegangen, ja, also zu Hause oder in meinem Büro oder in der Bürogemeinschaft und ich war voll froh dabei und ich bin fast jeden Abend irgendwie habe ich mich mit Freunden zum Laufen oder zum Sport getroffen, weil ich damals super aktiv Mountainbike gefahren bin und mich alles überhaupt gar nicht gestresst, ne? Aber ich habe das nie unter dem Punkt Gewohnheit abgehakt. Schlussendlich habe ich das aber viele Jahre so gemacht und es hat mir unglaublich gut getan. Da haben die Leute immer zu mir gesagt, du bist ja bescheuert, dass du so viel arbeitest, oder, ne? Aber ich habe das nicht so empfunden und das hat zum Beispiel mit meinem Arbeitsperfektionismus gar nichts zu tun, weil ich war da einfach nur neugierig und wollte da weitermachen, ne? Und du mit deiner Art hast einfach mal so ein bisschen gezeigt, dass man das nicht alles so unbedingt in diese Schachteln stecken muss, ne? Also, was man, ich weiß nicht, was sich die meisten Leute unter einer guten Gewohnheit vorstellen. Ich habe jetzt jedenfalls ein Verständnis dafür, was für mich eine gute Gewohnheit ist, ja.
Ja, das ist ja, das hat ja auch wieder dieses, also das hat ja den Zusammenhang jetzt auch wieder oder schlägt den Zusammenhang zu dem Überoptimierung. Ne? Also dieses, okay, jetzt muss ich aufstehen, noch Yoga machen, dann muss ich noch eine Runde meditieren und dann, weiß ich nicht, irgendeine Spülung machen. Ne? Also das ist ja dann auch nur einfach eine To-Do und Druck. Ja, wenn du es machen willst, dann gerne. Aber jetzt irgendwie, also ich meine, Stress entsteht ja nicht aus dem, was wir tun, sondern aus dem Beweggrund, warum wir es tun oder wie wir da dazu eingestellt sind. Ne? Und wenn du dir jetzt einen Lifestyle-Plan machst mit Yoga, weil du es musst, weil man das halt so macht, ne? Weil das ist ja anscheinend gut für dich, dann, ne? Aber du hast eigentlich gar keine Lust oder dich würde was anderes, würde dir viel besser tun, dann bringt das ja alles überhaupt gar nichts, weil es ist ja nicht, ne? Man kann sich auch mit solchen Dingen das Leben vollpacken und
Ja,
dann fest sein, ja, deswegen habe ich auch, als ich vorhin gesagt habe, so meine, Ar also wenn ich arbeiten sage, dann stresst es mich nicht, weil also ich kann mich wirklich nicht erinnern, und ich glaube, es würden auch meine Mitarbeiter oder so bestätigen, dass ich jemals irgendwie gestresst von meiner Arbeit bin. Es gibt manchmal so Sachen, so, keine Ahnung, Steuer oder so, da habe ich keinen Bock drauf. Aber so generell, ich wache morgens auf, mir geht sogar manchmal so, dass ich nachts aufs Klo muss und dann auf die Uhr gucke und mir denke, ach nö, ist erst 4, jetzt muss ich ja nochmal schlafen, weil ich schon so Bock habe, irgendwie wieder was zu machen, was Kreatives, weil es mir halt eben Spaß macht. Ne? Da bin ich jetzt privilegiert, aber gut, da habe ich auch meinen Teil dafür beigetragen, dass ich mir das irgendwie ermöglicht habe, auch mir auch erlaubt habe, was zu machen, was mir Spaß macht, aber damit will ich sagen, und ich arbeite super viel. Ne? Ich würde sagen, ich arbeite schon mehr als der Durchschnitt, aber ich bin dabei nicht gestresst. Ne? Und meine Freunde sagen dann auch so: Ja, dann, ne, du arbeitest so viel, und sage ich: Ja, aber also ich mache das ja gerne. Und es ist ja nicht so wie bei anderen, die dann wirklich den ganzen Tag jammern oder sich schlecht dabei fühlen. Und deswegen habe ich da auch keine Bedenken, dass ich das zu viel ist, sondern ich mache das halt so lange, es gut tut und Spaß macht. Und wenn es anders wäre, dann würde ich auch ganz sicher was daran ändern. Und deswegen ist es ja nicht das Tun, was an sich was stresst oder das eine stresst. Ne? Yoga stresst nicht, und aber Arbeit stresst oder so, sondern es ist halt, wie man, ja, Yoga kann einen noch mehr stressen als die Arbeit, wenn man sich es als To-Do macht und sich alles dagegen sträubt. Ne? Und dann macht man es eben nicht, dann ist man noch irgendwie wieder sauer mit sich, dass man ja jetzt doch wieder kein Yoga am Morgen gemacht hat oder so. Und deswegen finde ich es da ganz wichtig, dass man da auf sich schaut und einfach sagt, so Routinen einfach also Menschen brauchen eine gewisse Struktur, ne? Auch Kinder, ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel so ein bisschen arg strukturlos aufgewachsen. Und deswegen, glaube ich, ist für mich auch so wichtig, so meine Routinen zu haben. Ne? Ich glaube, das habe ich auch damals zu dir gesagt, so dann wäre ich ja auch mega spießig, und ob du mich spießig empfindest. Und ja, aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Tipp auch für die Hörer, ne, zu sagen, nee, was sind denn, was, ne, wie machst du es denn jetzt? Genau, was ist jetzt so deine Morgenroutine?
Genau, also ich schaue einfach, was sind hilfreiche Strukturen für mich, ne? Ich habe tatsächlich in erster Linie tatsächlich gar nicht mehr viel Morgenroutine, weil ich finde das auch ganz spannend, dass du das sagst, und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich was spießig finde, aber ich habe das Gefühl, meine Routine ist wirklich sowas wie Abwechslung. Ich liebe es tatsächlich, wenn ich ungefähr weiß, was in der Woche los ist, so, aber wo ich mir das dann wie hinschiebe, das mag ich super gern frei entscheiden, vom Wetter abhängig machen oder von meiner Zeit tatsächlich auch. Ich mache wirklich gern draußen Sport, und dann fände ich es echt traurig. Ich kriege das dann nicht hin, und ich habe eben immer schon die Freiheit gehabt, muss ich auch sagen, habe ich auch großes, großes Glück gehabt, sowohl in der Freiberuflichkeit wie auch in der Anstellung, dass ich mir meine Arbeitszeit eben sehr frei einteilen konnte. Und das ist sozusagen mein Mega Luxus. So. Und was ich aber an Gewohnheit habe, ich habe eine ganz feste Gewohnheit, zumindest solange ich zu Hause bin, und die ist als erstes ein fetter Milchkaffee, und zwar ohne irgendwas drumherum. Also entweder ich hocke mich in den Garten oder ich hocke mich auf die Fensterbank, oder ich will da auch keinen sehen und keinen hören. Dafür stehe ich auch extra früh auf. Und das kann ich mich erinnern, das habe ich immer schon wahnsinnig gern gemacht. Ja. Und für mich ist es tatsächlich, glaube ich, die ausreichende Routine. Aber ich bin, glaube ich, wie du auch ziemlich strukturlos aufgewachsen. Ich persönlich bin auch ein Chaot, aber ich brauch Struktur, zum Arbeiten zum Beispiel, oder auch um mich grundsätzlich wohlzufühlen. Aber es muss nicht immer die gleiche sein. Ich mag sozusagen so ein Setup irgendwie oder so einen Rahmen, in dem ich dann irgendwie umeinander schwimme.
Ja, da sind wir uns sehr ähnlich. Ja, das ist bei mir auch so, die Morgen, ja, eben sind schon sehr ähnlich, aber dann auch so über den Tag eben so das Wetter. hat einen Einfluss, die Wellen bei mir.
Ja.
Eben, was sich eben ergibt, das ist ja eben das Schöne auch am Selbstständigsein, dass man
Genau.
dann eben auch sagen kann, okay, dann mache ich heute Mittag das und dann mache ich aber heute Abend noch ein bisschen was oder so.
Ja.
Das ist halt so die Freiheit, die damit kommt. Ja, aber eben wirklich guter Punkt, einfach so Gewohnheiten nicht machen, weil man es macht.
Ja, genau.
Ja,
Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei. Entschuldigung, jetzt habe ich dich
ja.
unterbrochen, aber das war für mich der wichtigste Punkt, ne? Diesen in Anführungszeichen gute Gewohnheit, ja. Und vielleicht komme ich da auch aus so einer Bubble oder aus so einem Umfeld, wo eben alle in dieser Selbstoptimierung so stark drinstecken. Ja, also bei uns gab es da schon im Job irgendwie so Gruppen und irgendwann schrieb mich jemand an, tritt doch der Gruppe erfolgreich Leben bei. Und da habe ich tief durchgeatmet und habe mir gedacht, boah, was ist denn erfolgreich Leben, ja? Weißt du, was ich meine? Also ich bin da vielleicht empfänglich dafür, aber ich finde es eben auch ganz krass, wie man sich da, ja, wie man da so einem allgemeinen Trend hinterherläuft. Das ist jetzt zwar kein vorgeschriebener Diätplan mehr, aber damit kriegt man den Tag auch voll. Und der Lifestyle-Plan, den man sich eben selber schreibt, der ist da einfach für mich so ein Schlüsselchen, ne? Weil da steht eben sehr viel mehr drin als das, was ich nur esse.
Ja.
Oder macht einem sehr viel mehr bewusst, glaube ich, als das, was man nur isst, nämlich was man rings um das Essen tut und vielleicht auch welche Stellung oder welchen Stellenwert eigentlich das Essen in dem ganzen Leben oder in meinem Leben so hat, ja.
Ja, und ich glaube, das Wichtige auch, weil das ist mir eben auch aufgefallen, als du das gesagt hast, und du hast ja das ja vorhin gesagt, ne, in der Jugend Thema Vergleichen und eben so dieses, ich habe eigentlich in Bezug zu meinen Bedürfnissen verloren und dann ist natürlich, ne, dann hörst du, oh, die anderen machen hier Yoga und dies und das und dann gleicht das so als, ah ja, das ist der Maßstab und das, was ich mir ja wünsche im Programm ist, dass man eben das alles mal ausblendet und eben sich selber mal fragt, was würde denn für mich funktionieren, ne? Und überhaupt eben, das hast du ja vorhin auch gesagt, ne, die Frage hast du dir ja ganz oft, ganz lange gar nicht gestellt, jetzt egal in welchem Bereich, ne? Was brauche ich denn eigentlich?
Nö, gar nicht, ja.
Ja.
Spannenderweise,
Ja.
ja. Ja.
Ja, und das ist ja auch das, was ich mir wünsche, ja, man in diesem Programm einfach auch für sich mitnehmen darf, eben da bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, wenn es sich für mich gut anfühlt, dann ist gut, Punkt, ne? Egal.
Ja. Und du hast es ja auch immer wieder bei allen Übungen betont. Also auch das war eben extrem hilfreich. Ich weiß zum Beispiel auch noch, dass ich mit einer Übung echt Schwierigkeiten hatte. Audioübung. Und du hast aber sehr schnell gesagt, irgendwie ist egal, es ist immer richtig, ja. Also es gibt sozusagen kein Falsch beim Ablauf dieses Programmes, würde ich mal sagen. Hauptsache, man macht es eben, ja. Und sich das bewusst zu machen, dass man da jetzt 10 Wochen oder auch noch eine kleine Verlängerung hinten dran hat, ja, die man wirklich als Zeit nutzt und zwar mit einem sehr schönen Rahmen drumherum, eben nicht mit fest vorgeschriebenen zack, 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 das musst du jetzt dann und dann machen, sondern es sind ja schon auch Sachen, die es einem sehr leicht machen, ne? Die einfach sagen, probier mal aus, ja, und guck, was passiert, ne? Also auch das aus diesem ist, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern weiß ich, das Ernährungstagebuch, was auch bei mir nochmal einen starken Widerstand zum Beispiel geweckt hat, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, da bin ich jetzt wirklich drüber raus, ja, hat nochmal einen anderen Aspekt bekommen.
Ja.
Und zwar dadurch, dass es nur 7 Tage sind und es nur darum ging, das auszuwerten und nicht das dauerhaft führen zu wollen oder zu sollen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, super spannend. Und du hast ja gesagt, ne, das war eine lange Reise. Vielleicht mal noch mal einen kurzen Schlenker zurück. Du hast gesagt, ne, also mit 11, 12 hat es angefangen. Deine Mutter hat dann mit dir die erste Brigitte-Diät gemacht. Und mit 20 hast du vorhin gesagt, hast du das erste Mal Therapie gemacht. War das auch schon im Zusammenhang mit dem Essverhalten oder
Ja.
ja?
Ja, das war auch im Zusammenhang mit dem Essverhalten. Also ich habe eben da immer, also ich hätte jetzt mal gesagt, das hätte man damals wahrscheinlich schon unter Bulimie oder Binge-Eating zusammengefasst. Ich kann super diszipliniert sein. Also ich bin eigentlich vom Herz her ein Chaot, aber ich kann mega diszipliniert sein. Und ich habe das eben eigentlich immer wieder über Sport oder über dann weniger Essen so in den Griff gekriegt, dass ich da nie richtig zugenommen habe. Ja, also mein Übergewicht hat sich da im Bereich von 10 Kilo bewegt, was jetzt eigentlich auch kein Drama ist, aber ich habe mich eben extrem gehen lassen zu der Zeit, ne? Als ich 20 war, war ich wirklich an einem ziemlichen Tiefpunkt, würde ich sagen. Ich hatte damals eine Trennung hinter mir ich bin mit 14 mit jemandem zusammengekommen, der 4 Jahre älter war als ich. Es war für mich eine super zuverlässige, Beziehung in meinem Leben. Ich habe damit ging es mir wirklich lange, lange richtig gut. Ich hatte mich aber damals entschieden, umzuziehen. Und eigentlich war mir das schon zu eng in der Beziehung. Aber die Beziehung ging kaputt, als ich mich gerade sehr sicher gefühlt habe. Und das hat was mit mir gemacht. Vor allen Dingen mit meinem Selbstwert gemacht. Ja, es kam einfach zu einem Zeitpunkt, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Und das ist jetzt so ein paar Jahre später, ne, kann ich da vieles erkennen. Damals habe ich das nicht so erkannt, was mich da eigentlich so verzweifeln hat lassen. Aber reagiert habe ich auf jeden Fall mit Essen in mich reinstopfen und wieder mit den Vergleichen, die mich haben noch schlechter fühlen lassen, ne? Und auch mit Rückzug dann, also alles an den Baggersee gefahren und ich habe einfach super schlanke Freundinnen und Freundinnen gehabt zu der Zeit und dieser Vergleichsmoment, der war wirklich einer, der mich da auch noch mal sehr gestresst hat, ja. Ja. Und ich bin dann am Ende, also nach dieser Therapie, bin ich dann umgezogen und habe mich schon noch mal ganz anders umsortiert. Also mir hat die Therapie schon viel gebracht, aber sie hat eben auch viel an der Oberfläche gemacht. Aber es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Es hat aber nicht diese Verknüpfung von, ich habe da Gefühle und die kann ich irgendwie anders überhaupt mal wahrnehmen und wenn ich sie wahrnehme, bewältigen als mit Essen. Ja, also Essen ist wirklich ganz, ganz lange Zeit immer das erste Mittel der Wahl gewesen.
Was ist es heute?
Also es sind verschiedene, würde ich sagen. Also ich müsste lügen, wenn ich sage, dass dieser Druck komplett weg ist, ne? Also ich arbeite da und da sage ich schon, arbeite tatsächlich immer noch dran. Aber ich habe so viel mehr Bandbreite gekommen und es sind einfach Aspekte oder dieser Aspekt der Selbstbestrafung, der ist völlig weggefallen, ne? Ich erkenne sehr früh, wenn ich mit Überessen reagiere, und ich habe an vielen Tagen andere Strategien, die sehr unterschiedlich sind, ne? Also oft hilft es mir tatsächlich rauszugehen oder Sport zu machen. Ab einem gewissen Pegel brauche ich Ablenkung. Es ist sehr unterschiedlich, aber ich erkenne viel, viel früher die Zusammenhänge und vor allen Dingen erkenne ich, und das ist eigentlich mein Hauptschatz, den ich gewonnen habe, ich kann früher Gefühle überhaupt wahrnehmen, ja, und ich kann sie dann nicht immer aushalten, vielleicht, ja. Auch ich noch was anderes, aber habe wieder eine Wahlfreiheit irgendwie gewonnen, ja. Und wenn ich jetzt dann mich überesse, ist es auch lange nicht mehr in dem Umfang, wie es früher war. Und ich ergreife eben keinerlei Gegenmaßnahmen mehr. Und für mich ist das der wichtigste Schritt, ja. Diese Selbstverachtung ist damit einfach auch weg. Ja. Also es ging wirklich Richtung Verachtung, wenn mir das passiert ist, ne? Also Scham, Verachtung. Und das ist das habe ich nicht mehr. Und das ist für mich der größere Fortschritt, als zu sagen, ich habe jetzt überhaupt keinen Druck mehr oder oder ich reagiere dann auch nicht manchmal eben mit dem Druck noch auf Essen.
Ja, das ist ja auch ein Riesennetz, ne? Wir haben ja gerade sehr viel über Perfektionismus gesprochen und natürlich, wenn du dann so einem Essdrang nachgehst, dann ist das ja für einen Perfektionisten dann das Versagen schlechthin, ne? Und da, also wenn man da, haben wir auch gesagt, wie schwer es ist, aus diesen Strukturen auszusteigen und da dann eben nicht sich dafür zu bestrafen oder ja, zu verurteilen auch, das ist, glaube ich, das Allerschwerste, ne? Also die schwerste Hürde hast du schon geschafft, ne? Und das bringt ja über die Zeit dann auch die, ne, die mehr Leichtigkeit und nicht mehr dieses Ungleichgewicht, ne? Das dauert eben auch seine Zeit und es darf es ja auch, das hast du ja auch so schön gesagt, ne? Dass du dir Zeit lassen darfst auf deinem Weg. Und aber ich glaube, das, ne, das sehen halt dann viele nicht, weil wir wollen halt immer die Erfolge gleich irgendwie sehen, ne, im Außen oder so, aber das sind eigentlich so wirklich die Stellschrauben, auf die es ankommt, ne, die man halt innerlich schon mal stellen muss. Und ja, wenn einem das gelingt, das ist schon ja so, so viel wert.
Ja, und es kommt halt noch ein ganz wichtiger Punkt dazu. Wir haben ja auch viel mit Visualisierungen und so geübt. Und ich weiß tatsächlich auch, dass wenn ich diese Emotionen eben anders in den Griff kriege, als mich zu überessen, dann brauche ich nicht besonders auf mein Essen achten. Das ist einfach auch eine Erkenntnis aus der ganzen Zeit, ne? Also ich habe nicht zugenommen, weil ich grundsätzlich immer zu viel ist oder weil ich die Bedürfnisse meines Körpers, was er an Essen braucht, nicht wahrnehme. Ich bin eben bloß immer über die Grenze drüber gegangen. Und wenn ich diese Momente nicht mehr habe, das ist ein super schönes Gefühl, ne? Diese Sicherheit zu haben. Da bin ich jetzt auf dem richtigen Weg und da dauert es jetzt halt ein bisschen länger als bei manch anderen vielleicht. Ne? Manchmal war ich ein bisschen neidisch auf die Leute, die einfach nur gewohnheitsmäßig in die Chipstüte greifen oder in die Süßigkeiten-Schale beim Arbeitgeber. Hab mir gedacht, boah, so eine Gewohnheit ist irgendwie leichter abzustellen. Aber ja, dafür habe ich natürlich auch eine riesengroße Erleichterung, wenn ja, wenn sich das bei mir einfach löst, ja, würde ich mal
Ja,
sagen. Bin da sehr dankbar für.
definitiv. Und wir haben ja eingangs gesagt, du hast ja gerade die Ausbildung abgeschlossen. Was hat dich denn bewogen, die Ausbildung zu machen?
Ich habe erst überlegt, ob es mein Perfektionismus war, aber der war es nicht, sondern es ist meine Neugier. Ich bin einfach jemand, ich verstehe einfach unglaublich gern die Hintergründe von dem, was passiert. Also ich glaube, eine große Leidenschaft von mir war immer schon Menschen und Kommunikation. Das ist auch was, was sich so durch mein Leben zieht, würde ich sagen. Und das war einfach eine sehr, sehr gute Chance. Ich habe einfach den Lifestyle Schlank als ein super strukturiertes Programm kennengelernt und habe mich schon, glaube ich, nach 4 Wochen dafür entschieden, die Ausbildung zu machen, mit dem Gefühl, dass die vermutlich ähnlich gut strukturiert sein wird. Und so war es. Und ich habe ja jetzt ganz schön in der Vergangenheit gewühlt, aber bei mir ist es eben so ein langer Weg und mit der Ausbildung habe ich einfach für mich die Möglichkeit gesehen, ja, glaube ich, anderen Leuten die Abkürzung zu verschaffen, ne? Auch wenn das sicherlich da ein Prozess ist und das nicht von heute auf morgen passiert, ist es aber ein Unterschied, ob man sich da vielleicht mit ja, 20, 30, 40 oder 50 auf den Weg macht. Aber ich kann auch sagen, mit 58 lohnt sich's noch. Da hattest du ja auch einen sehr schönen Podcast mal irgendwann oder eine Geschichte zu. Und meine Motivation ist jetzt einfach hier, ja, wirklich anderen eine Abkürzung zu verschaffen und das, was ich an Erkenntnissen habe, ja, gut strukturiert zu teilen. Ja.
Ja, mega schön. Ich bin ja sehr dankbar für alle Unterstützung auf dem Thema, ja eben, weil, also ich meine, auch in deiner Jugend oder sowas, da ich das Thema, also selbst als ich angefangen habe, ne, da gab es noch nicht mal das Wort emotionales Essen. Ne? Also so, das ist halt wichtig, dass wir da eben, das ist dann ja auch die Abkürzung, das bedeutet nicht eben Zauberei oder sowas, aber dass man halt überhaupt weiß, ah, da gibt es was, ne, was auch andere Menschen fühlen und auch sich, ja, oft sind die Muster ja auch sehr ähnlich.
Ja, auch erstaunlich.
Ja, und also das ist wirklich erstaunlich und eben, aber sich da überhaupt, ja, das überhaupt zu erkennen, das ist ja, oder wie bei allem, ne? Veränderung kann ja nur stattfinden, wenn man was erkennt und da, ja, sind wir, glaube ich, als Gesellschaft in dem Sinne auf einem ganz guten Weg und ich freue mich, wenn ich eben auch Unterstützung an der Seite habe, die mich da, ja, die mich da unterstützen, noch mehr Menschen auch zu erreichen. Und ja, Stichwort erreichen. Wie können meine Hörer dich erreichen? Du bietest ja, glaube ich, auch ein kostenfreies Kennenlerngespräch an und vielleicht magst du einfach auch noch ein bisschen erzählen, ne, wie vielleicht du das Coaching aufbaust oder wer so deine Zielgruppe ist, wer gerne zu dir kommen darf.
Genau. Also vielleicht sage ich mal, ich habe ein bisschen bei deinem Namen geklaut, weil mir das Shining natürlich so gut gefallen hat. Also den Shiny habe ich mir gemopst und ich habe einen Shiny Change daraus gemacht. Also ich bin zu unterreichen unter shinychange.de, einfach zusammengeschrieben. Und der Change kommt daher, dass wirklich Veränderung immer schon meine große Leidenschaft war und ich aber auch oft kennengelernt habe, dass sich andere Menschen da viel schwerer tun. Und deshalb habe ich gedacht, passt es gut zusammen, wenn ich den Lifestyle Schlank und das Programm mit meinem Veränderungsmotivation kombiniere. Genau. Und wenn man mehr darüber erfahren möchte, kann man einfach auf der Website ja ein Kennenlerngespräch buchen, mir aber auch einfach eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Whatever da einfach am besten passt. Und vom Coaching her biete ich auf jeden Fall Kleingruppen an mit bis zu 6, 8 Teilnehmern und das sowohl hier in Bruckmühl und Umgebung einfach live. Oder eben gerne auch virtuell. Also ich habe ganz lange im Bereich E-Learning und so auch gearbeitet, also mit Kleingruppen auch virtuell zu arbeiten, interaktiv. Das macht mir mega Spaß. Also es sind eher interaktive Workshops, als dass das ein Vortrag dann ist. Ja, das sind die Formate. Und Einzelcoachings biete ich natürlich auch an. Auch da virtuell oder bei mir einfach im Raum. Ich habe einen sehr schönen Raum hier in Bruckmühl, den man für Einzelcoachings sehr gut nutzen kann.
Sehr schön, mega.
Habe ich was vergessen, Julia? Jetzt ist mir nämlich die Luft ausgegangen. Ich muss auch noch trinken.
Nein, ich glaube nicht. Also ich verlinke natürlich deine Webseite in den Shownotes. Ja, kann jeder shiny change, ne?
Genau.
Da kann man sich ja
Shiny Change, ja. Glänzende Veränderung sozusagen.
Ja, sehr schön. Und da kann man sich ja einfach mal durchklicken und dann wird man da bestimmt auch die Kontaktdaten finden oder sich eben gleich, also das kann ich immer nur empfehlen, sich auch, ne, gleich persönlich kennenzulernen, wenn du die Möglichkeit schon anbietest, damit man schaut, ja, wie man zueinander passt, das ist doch immer, ja, ein super Mehrwert, wenn man da was dazu hat. Genau. Ja, und dann, ja, bedanke ich mich, Heidi, für das offene, schöne, tiefgründige Gespräch, mutige Gespräch. Und ja, wünsche dir auch weiterhin alles, alles Gute, auch mit deinem neuen Business.
Ja, danke schön.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich freue mich drauf und ich sage auch ganz herzlichen Dank, Julia. Und ich finde diese Kombi zwischen dem, was man alles angeboten bekommt bei dir und über dich super gut, ne? Also angefangen von den Büchern, die liegen übrigens auch alle bei mir. ja, vielen Dank.
Sehr gerne, danke Heini.
Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Heidi für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren konnte und dazu motivieren konnte, etwas den Perfektionismus und die Selbstsabotage abzulegen. Und ja, wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder auch einen Kommentar hinterlässt, deine Gedanken mit uns teilst, da freuen wir uns immer sehr, oder den Podcast auch einfach weiterempfiehlst. Und ja, jetzt nochmal wirklich der allerletzte Reminder. Wir treffen uns am Donnerstag, den 21. August um 20 Uhr zu meinem Wunder-Workshop. Und ich freue mich schon ganz doll auf alle, die sich schon angemeldet haben. Und falls du dich noch nicht angemeldet hast, kannst du das jetzt noch nachholen. Einfach über den Link in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und es ist natürlich kostenfrei und unverbindlich. Und falls du um 20 Uhr keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung dann immer auch automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und ja, wenn du das Heidi gleich tun möchtest und auch gerne als Coach für emotionales Essen arbeiten möchtest, dann kannst du dich, wie ich im Intro schon gesagt habe, immer noch bewerben. Ich freue mich immer riesig über eure Bewerbung. Ich finde es so spannend, immer von euch zu lesen. Deswegen, ja, traut euch einfach mal so eine Bewerbung ins Universum raus zu hauen. Was soll schon schief gehen? Ich bin ja jemand, der immer sehr, ja, ans Schicksal glaubt sozusagen. Und ja, denke, manchmal muss man einfach so den ersten Schritt gehen, um ja zu schauen, ob das vielleicht sein sollte. Weil da gibt es natürlich ja auch immer ganz viele Gründe, warum wir das noch nicht können oder noch nicht bereit sind. Die wird es aber immer geben. Und ja, vielleicht, wenn ich eure Bewerbung positiv beantworte, ist das dann vielleicht ein großes Zeichen, dass es ja doch sein sollte. Deswegen probiert es doch einfach mal. Ich lese immer gespannt eure Bewerbung. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, genug gequatscht für heute. Jetzt wünsche ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich, wenn wir uns entweder Sonntag in der Minifolge oder am Dienstag hier wieder hören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.